ARD.
Das Internet der Tiere, da laufen alle Daten von Tieren weltweit ein, werden verschnitten mit den Daten der Umwelt. Aber vor allem haben wir dann Informationen aus Gegenden, wo sonst niemand ist, zum Beispiel aus 8000 Meter im Himalaya, wo unsere Geier rumfliegen. Oder unsere Flughunde gehen in den Kongo, Regenwald im Kronendach und schauen, welche Assel da wirklich an Ebola erkrankt ist und Ebola weiterträgt. Also die ganzen Fragen, die wir bisher nicht beantworten können, wo wir einfach dastehen und sagen, da kommt eine Krankheit, da kommt eine Naturkatastrophe, wir können noch nichts vorhersagen. Da können uns die kombinierten Daten der Tiere aus der Welt helfen, bessere Vorhersagen zu machen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie hören die Wissenswerte im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis. Herzlich willkommen. Schon seit der Antike gibt es Hinweise darauf, dass es sich lohnen kann, sogar lebensrettend sein kann, Tiere ganz genau zu beobachten. Gänse waren durch besonders aufgeregtes Schnattern aufgefallen, kurz bevor sich ein Erdbeben ereignete. Und es wurde von Schlangen oder Ratten berichtet, die ins Landesinnere flohen, Tage bevor ein Tsunami auf die Küste prallte. Haben Tiere einen sechsten Sinn, wenn es um die Vorhersage von Katastrophen geht? Noch gibt es dazu vor allem Erfahrungswerte, erst wenige gesicherte Erkenntnisse. Mein heutiger Gesprächsgast will das ändern. Er arbeitet an einem gigantischen Datenpool zum Verhalten von Tieren weltweit. Martin Wikelski ist Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Honorarprofessor an der Universität Konstanz. Und von da ist er mir jetzt auch zugeschaltet. Martin Wikelski, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Sie statten schon seit vielen Jahren Tiere verschiedenster Arten mit Sendern aus, um ihr Verhalten tracken zu können. Auch mit Blick auf Verhaltensauffälligkeiten vor Erdbeben. Wo und an welchen Tieren untersuchen Sie diese Fragestellung denn?
Wir haben jetzt spezifisch in den Abruzzen in Italien, also in einem Erdbebengebiet, Tiere auf einem Bauernhof besendet. Das sind Kühe, Ziegen, Schafe, Hunde, Hasen, Truthähne, Hühnchen. Aber dann vor allem auch am Ätna, am Vulkan Ätna in Sizilien. Da arbeiten wir vor allem mit Ziegen, aber auch mit Hunden und Katzen und Eseln. Und ansonsten haben wir weltweit natürlich sehr viele Tiere besendet, die möglicherweise in Gegenden leben, wo dann sich eine Naturkatastrophe ereignet, wo wir dann wirklich zuschauen können.
Und können Sie das? Also belegen Ihre Daten bisher schon diesen tierischen sechsten Sinn?
In den Abruzzen haben wir schon zeigen können, auf dem Bauernhof, dass dort die Tiere wiederholt Erdbeben und auch die Nachbeben vorhersagen können. Bei den Kühen zum Beispiel ist es so, die sind die ersten, die reagieren. Die frieren ein, die bewegen sich nicht mehr. Und dadurch werden die Hunde und die Schafe verrückt, weil die denken, da ist irgendwas Komisches im Raum, irgendwas ist da. Und dann spielt sich das gegenseitig hoch und es ist wie ein Börsencrash. Da am Schluss drehen alle Tiere durch auf der Farm und man hat dann für eine Dreiviertelstunde oder Stunde eine komplett hohe Aktivität aller Tiere. Und dann kommt eben ein paar Stunden später das Erdbeben.
Jetzt ist das ja was Einheimische schon lange auch beobachtet haben. Ihnen geht es ja darum, das so systematisch auch messen zu können, dass es möglich wäre, vielleicht auch ein zuverlässiges Frühwarnsystem daraus zu entwickeln. Richtig?
Genau, das ist die Idee, weil wir zum Beispiel in Banda Aceh oder in Indonesien generell auch wissen, dass dort die Einheimischen auf den Inseln sich auf die Tiere verlassen. Wenn da die Tiere verrückt spielen, dann laufen die sofort ins Hochland. Die haben auch Lieder, die wir als Kindergartenkinder schon lernen müssen, die genau dazu Stellung nehmen, die genau das beschreiben. Und das Schöne ist, dass wir inzwischen auch die Information haben, dass der sechste Sinn der Tiere nichts Metaphysisches ist oder was Verrücktes, was Leute früher immer gedacht haben, sondern es ist einfach eine physikalische Eigenschaft, wenn man Sensoren zusammenschaltet. Ergeben sich neue Funktionen, völlig neue Eigenschaften, die man auf dem individuellen Niveau nicht sehen kann. Also ein einzelnes Tier kann eben nicht notwendigerweise ein Erdbeben vorhersagen. Aber wenn man das in der Breite so sich anschaut und diese Interaktion von den Tieren, dann kann man eben die Schlussfolgerung ziehen, dass da wirklich ein bestimmtes Ereignis kommt.
Aber irgendein Tier muss ja quasi den Anfang machen. Weiß man denn, worauf dessen Spürsinn beruht? Also sind das Bewegungen im Boden, die Tiere vielleicht an den Fußsohlen früher schon bemerken als Menschen? Oder verändert sich der Geruch? Oder?
Also Bewegungen im Boden können wir eigentlich ausschließen, weil das können die Seismologen sehr gut messen. Es gibt keine Vorbeben, die ein großes Beben anzeigen oder nur ganz kurz vorher. Wir denken, dass es entweder mit Geruch oder auch mit Statik zu tun hat. Es ist nämlich klar, dass dort, wo in der Zukunft Erdbeben entstehen werden, wahnsinnig hohe Drücke auf den Gesteinen sind. Das kann in 5 oder 10 Kilometer Tiefe sein. Und da geht das Gestein dann auch sozusagen in die Luft. Die Ionen aus dem Gestein sind dann in der Luft, also geladene Teilchen. Mhm. Und die bewegen sich auch in der Luft weiter. Aber wir können es noch nicht sicher sagen. Das ist im Moment eine Arbeitshypothese, nach der wir jetzt weitere Experimente planen. Aber es ist im Moment die beste Idee, die wir haben.
Jetzt ist die Erdbebenvorhersage ja nur ein Gebiet, wegen dem Sie sagen, wir Menschen müssen das Verhalten von Tieren noch viel genauer beobachten als bisher, am besten rund um die Uhr. Sie haben kürzlich ein Buch über Ihre Arbeit veröffentlicht und darin beschreiben Sie, dass es vor mehreren Jahrzehnten ein wirklich kleiner Vogel war, der Sie eigentlich von der Notwendigkeit erstmal überzeugt hat, Tiere möglichst nahtlos zu überwachen. Ein Pieperwaldsänger, den haben Sie getroffen irgendwo auf dem offenen Ozean vor der Ostküste Mexikos. Wie kam es denn dazu?
Genau. Naja, wir wollten eigentlich Fregattvögel beobachten, wie die vor großen Hurricanes agieren und dort die Umwelt für uns messen. Und dann sind wir aber rausgefahren zu Walhaien, weil da eine riesengroße Gruppe Walhaie aufgetaucht ist, stundenlang aufs offene Meer raus. Und auf einmal kam eben dieser Laubsänger dahergeflogen und ist auf dem Wasser gelandet. Ich habe gedacht, der stirbt jetzt und wollte eben sehen, also der muss ja fast tot sein, wenn er jetzt da auf dem Wasser landet.
Also Sie waren nicht auf dem Boot, sondern Sie schwammen da rum.
Genau, ich bin da rumgeschwommen, bin zu dem hingeschwommen und dann fliegt er auf einmal wieder los. Ich habe gedacht, naja, das war jetzt das letzte Mal, dass der sich bewegt hat, ist wieder gelandet, dann bin ich wieder hingeschwommen hinterher und dann ist er einfach nach einer Zeit losgeflogen, in die Wolken hoch und weiter gewandert, nach Südamerika wahrscheinlich. Und das war eine wirklich neue Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, aus meiner ganzen biologischen Erfahrung heraus, aus dem, was ich gelernt habe im Studium, das dürfte eigentlich nicht passieren.
Dass der auf der Meeresoberfläche landen und dann wieder weiterfliegen kann?
Genau. Angeblich soll sowas nicht funktionieren. Aber es macht der offensichtlich entweder routinemäßig oder macht es zumindest so gut, dass er überhaupt kein Problem damit hat. Und genau das sind eigentlich die Sachen, die wir jetzt mit diesen Sendern beobachten wollen, einzelne Ereignisse, die ganz wesentlich im Leben von Tieren sind, die dann wirklich deren restliches Leben so stark beeinflussen, dass man sagt, das sind die Schlüsselerlebnisse im Leben von Tieren. Und das kann zum Beispiel auch Krankheiten betreffen. Also wo bekommen die Krankheiten, wo interagieren die mit anderen Tieren, die Krankheiten übertragen? Das ist zum Beispiel bei Fledermäusen so. Fledermäuse werden oft als die Tiere bezeichnet, die Krankheiten selber übertragen, sind es in den meisten Fällen nicht, sondern die sind für uns die Spürhunde, die uns zeigen können, wo denn diese Krankheiten stecken in anderen Tieren, zum Beispiel irgendwo im Regenwald im Kongo.
Und das kann man auch nur erfahren, wenn man ein Tier wirklich auch möglichst lang im individuellen Leben verfolgt, ne? Also wenn die Sender auch wirklich eine Lebensspanne.
Absolut. Genau, das machen wir jetzt zum Beispiel bei den Störchen schon. Die kriegen einen Fußring und dieser Fußring ist ein elektronischer Ring. Und damit können wir das gesamte Leben dieses Tieres aufzeichnen. Wenn der zurückkommt, dann lädt er seine Daten über Wi-Fi am WLAN vom Pfarrhof oder der Ortschaft wieder runter. Und zwischendrin sendet er auch die Daten zu uns übers Internet der Dinge oder über Satellit. Also der ist dauernd verbunden und sagt uns, was da passiert, aber er kann halt wirklich sein ganzes Leben aufzeichnen in Höchstauflösung und uns damit zum Beispiel auch sagen, wie denn so ein Tier trainiert. Also wie trainiert denn ein Löwe oder ein Wildhund oder eben ein Storch für lange Wanderungen, für schnelle Überfälle auf andere Tiere, in dem Fall beim Löwen oder so, weil man sieht die eigentlich bloß immer rumliegen. Die müssten aber eigentlich trainieren. Und jetzt kommt man schon langsam drauf, wie funktioniert sowas und eben auch dann als Anwendung für einen Menschen.
Wie trainieren die denn?
Die laufen manchmal ganz schnell. Und das ist jetzt auch das, was zum Beispiel die WHO als nächste Empfehlung rausgeben wird, dass man nicht Viertelstunde oder halbe Stunde am Tag trainieren muss, sondern es reicht, wenn man zweimal die Treppe schnell hochläuft.
Also Empfehlung für Menschen dann. Okay, abgeleitet von vom Verhalten der Tiere.
Auch das natürlich auch dann in Untersuchungen beim Menschen. Aber vieles von dem, was wir da machen, kann natürlich sehr gut auf den Menschen übertragen werden. Auch die ganze Informationen der Lebensgeschichte und wie die dann auf die Psychologie, aber auch auf den Gesundheitszustand dieser Tiere einspielt.
Sie gelten ja als Pionier in diesem Tiere-Tracking-Business, nenne ich es jetzt mal. Sie haben schon in den 90er Jahren im mittleren Westen der USA Drosseln mit Sendern ausgestattet und sind dann den fliegenden Vögeln in einem Jeep mit Antenne hinterhergejagt, um bloß das Funksignal nicht zu verlieren. Das waren also technisch noch wildere Zeiten. Und seit 2002, ich habe mir das oft versucht bildlich vorzustellen, habe sehr gelacht beim Lesen. Seit 2002 haben sie das Tracking mit ihrem Projekt Icarus dann aber nochmal kräftig vorangetrieben, weil die Tiere ihre Daten inzwischen auch ins All schicken. Dank Satelliten, aber auch weiterhin über terrestrische Funknetze landen die Daten dann in einer globalen Datenbank, die nennen sie MoveBank. Wie viele Tiere sind denn darin eigentlich schon drin?
Ja, das ist das Schöne. Da ist eine ganze Gemeinschaft von Forschern, von Menschen auf der ganzen Welt, die da mitmachen. Und wir haben jetzt da schon 1400 Tierarten drin. Also das ist wirklich viel, 1400 Arten. Mhm. Und Tiere größenordnungsmäßig 300.000 oder so. Aber das Wesentliche ist auch, dass wir jeden Tag etwa 28.000 Tiere haben, die ihre Daten direkt in diese Datenbank reinfüttern. Und daraus können wir eben in Echtzeit Analysen machen, wie es dem Leben draußen geht, aber eben in Zukunft auch Vorhersagen über Naturkatastrophen, über Krankheitsausbrüche, wo kommt die nächste Vogelgrippe her, aber vor allem auch eben die Tiere schützen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil davon.
Also wenn ich da reinschaue auf diese MoveBank, da kann ich also jederzeit die aktuelle Flugroute von der Fledermaus in Japan oder den Puls eines Pumas in Mittelamerika oder die Bewegungen von der deutschen Hauskatze abfragen. Das waren zumindest so ein paar Arten, die ich da gesehen habe. Das sind ja irre Datenmengen. Wer nutzt die denn?
Na, erstmal nutzen sie natürlich die Wissenschaftler, aber ganz viel jetzt auch Manager von Naturschutzgebieten, zum Beispiel im Krugerpark. In Südafrika haben wir einen Kollegen, der Wildhunde sich anschaut. Dort können wir feststellen, sind die Wildhunde in Schlingen reingelaufen von den Wilderern. Dann kann er rausgehen und diese Wildhunde von Schlingen befreien und damit retten.
Das erkennt er dann an einem höheren Pulsschlag oder an was erkennt er das?
In dem Fall an einer Änderung vom Bewegungsmuster. Ah, also klar. Zum Beispiel die Körperbeschleunigung nimmt ab. Genau, nimmt ab. Naja, die laufen immer noch rum, die befreien sich oft von diesen Schlingen am Ort, aber dann hängt die Schlinge am Körper von dem Tier dran und schnürt den ein. Hm. Und das ist dann da, wo wir sehen, der bewegt sich anders. Wir können aber auch über andere Tiere zum Beispiel herausfinden, wo kommt ein Wilderer in ein Gebiet rein und welches Nashorn würde dieser Wilderer jagen wollen. Also diese ganzen Sachen bekommen wir jetzt in Echtzeit und damit können wir natürlich die Tiere vor Ort sehr gut schützen.
Wie aufwendig ist denn das eigentlich, passende Sender für so verschiedene Tierarten zu entwickeln? Also wenn ich mir eine Libelle vorstelle, viel Stauraum ist da ja nicht.
Ja. Naja, wir waren heute Morgen gerade auf der Mainau im Schmetterlingshaus und haben da Beschleunigungen der Schmetterlinge gemessen. Das ist ein winziger Sender, der hat vielleicht 300 Milligramm, der aber wirklich alles das macht, was so ein großes Teil in einem Airbus oder in einem großen Auto macht. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass die eben 10G machen, also wirklich Höchstbeschleunigung, so wie ein Jetfighter-Pilot. Mhm. Aber natürlich ist es schwierig, wo kommt es beim Schmetterling hin, wo kommt es beim Nashorn hin, wie groß darf ein Sender sein, wie lang kann der arbeiten. Man muss schon sagen, wir haben ja Ingenieure, die auch aus der Autoindustrie zu uns gekommen sind, um hier zu arbeiten, weil es einfach Spaß macht. Und die sagen schon, also was wir hier machen, ist die Königsdisziplin des Engineering, weil das muss überall funktionieren, das ganze Leben lang. Wir haben manchmal natürlich Solarenergie, wir haben aber auch zum Beispiel Energy Harvesting, also wir nehmen die Energie von dem Tier auf und machen daraus Energie für den Sender. Das Ding soll idealerweise Jahre, Jahrzehnte funktionieren. Auf den Schildkröten in Galapagos soll es idealerweise 50 oder 100 Jahre funktionieren. Also das sind schon Challenges, die wahnsinnig stark sind. Aber das ist für junge Ingenieure super spannend, weil man dadurch natürlich was völlig Neues entwickeln kann.
Ich habe gelesen, für bestimmte Vögel haben sie dann an elastischen Stringtangas getüftelt mit Sendern. Sind die noch im Einsatz?
Die sind noch im Einsatz, genau.
Das ist für einen Ingenieur wahrscheinlich auch mal was ganz Neues.
Genau, nee, da nimmt man Materialien aus allen Bereichen, wo eben sowas verwendet wird. Und das funktioniert dann relativ gut.
Sie hören die Wissenswerte im rbb24-Inforadio. Heute mit dem Biologen Martin Wikelski, der sich der genaueren Erforschung tierischen Verhaltens mithilfe von Daten verschrieben hat. Für Sie ist ja diese Movebank, in der die ganzen Daten einlaufen, eigentlich eine Vorstufe für Ihre eigentliche Vision, ein Internet der Tiere. Was ist das und welchen Sinn hat das?
Das Internet der Tiere ist letztendlich sowas wie das Internet des Menschen, aber eben für die Information von Tieren. Da laufen alle Daten von Tieren weltweit ein, werden verschnitten mit den Daten der Umwelt, auch mit zum Beispiel Bootsbewegungen, dass man die Wale schützen kann. Aber vor allem haben wir dann Informationen aus Gegenden, wo sonst niemand ist, zum Beispiel aus 8000 Meter im Himalaya, wo unsere Geier rumfliegen, oder in der hohen Arktis, wo die Robben auf den Eisschollen sitzen, oder die Seeelefanten tauchen in die Drake-Passage auf 1200 Meter Tiefe, oder unsere Flughunde gehen in den Kongo-Regenwald im Kronendach und schauen, welche Assel da wirklich an Ebola erkrankt ist und Ebola weiterträgt. Also die ganzen Fragen, die wir bisher nicht beantworten können, wo wir einfach dastehen und sagen, da kommt eine Krankheit, da kommt eine Naturkatastrophe, wir können noch nichts vorhersagen. Da können uns die kombinierten Daten der Tiere aus der Welt helfen, wirklich bessere Vorhersagen zu machen.
Also es ist dann quasi wie eine Verbindung von der natürlichen Intelligenz der Tiere mit der künstlichen Intelligenz, in der Hoffnung, dass das sich gegenseitig befruchtet und wir alle daraus lernen.
Ganz genau. Und das Wesentliche ist auch, dass wir dann zeigen können, wie wichtig diese Tiere für uns sind, damit jeder sagt, oh ja, jetzt verstehen wir auch, dass die nicht nur schön sind, sondern eben auch wahnsinnig essentielle, lebenswichtige Daten liefern, die für uns alle auf dem Planeten wichtig sind.
Also Sie meinen, das lohnt sich im Umkehrschluss dadurch auch für die Tiere, dass sie dann besser geschützt werden, weil immerhin müssen die ja mit den Sendern durch die Gegend laufen und auch irgendwann mal diesen Schreckmoment der Besenderung überstehen. Das ist ja bestimmt bei Großwildtieren auch ziemlich abenteuerlich, wenn da noch Betäubung und Tierarzt und so weiter anstehen.
Das ist das Ziel, dass wir eine Win-Win-Situation daraus machen. Uns ist klar, dass wir uns das ethische Recht nehmen, ein paar Tiere zu besendern. Die wollen das nicht unbedingt, das ist uns klar. Wir machen es aber nur dann, wenn wir wissen, wir belasten die Tiere nicht übermäßig damit, wirklich nur minimalst. Und wir arbeiten natürlich auch daran, Besenderungsmethoden zu finden, die für die Tiere angenehm sind. Wir haben jetzt mit einem Kollegen ein System entwickelt, wo man zum Beispiel Rehe einfach dadurch besendern kann, dass die an eine Salzlecke gehen und dann Kopf durch eine Öffnung stecken und da kommt dann ein Sender an sie dran. Das macht denen überhaupt nichts aus. Also wir haben das gefilmt, die sind einmal kurz ein bisschen erschrocken, denn was war jetzt los? Und dann gehen sie weiter an die Salzlecke. Also solche Sachen funktionieren eigentlich inzwischen sehr, sehr gut. Und dadurch, dass die Gerätschaften so klein sind, unsere Sender so klein sind und auch so versatil, können wir das letztendlich überall so regeln, dass es den Tieren nichts ausmacht.
Sie selbst können wahrscheinlich gar nicht mehr zählen, wie vielen Tieren Sie schon Sender verpasst haben. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch, was war denn Ihre denkwürdigste Besenderung?
Ach, da gibt es so viele, das kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Aber wir haben zum Beispiel Fledermäuse besendet, Flughunde in Sambia. Und das Auto vor uns, da stehen meine Kollegen hinten auf der Ladefläche drauf. Wir fahren da in die Kolonie. Und dann kommt eine schwarze Mamba und greift die an und ist eben 10 Zentimeter unter der Ladefläche, trifft sie gerade noch eben das Metall. Also wenn die 10 Zentimeter höher gewesen wäre, dann die Kollegen, also meine Freunde, hätten da größere Probleme gehabt. Aber sowas kommt einfach vor und da muss man damit leben.
Ja, ich dachte vorhin auch schon, als Sie von dem Pieperwaldsänger auf dem Ozean vor der Ostküste Mexikos erzählten, dass Sie da eigentlich Walhaie angeguckt haben, habe ich auch gedacht, da muss man schon auch Nerven haben, inmitten von Walhaien schwimmend sich dann so einen Vogel anzugucken. Genau, das ist schon auch dann Special Interest geleitet gewesen.
Das stimmt, aber ich meine, die Walhaie sind natürlich nicht das Problem. Das sind die Haie, die unter den Walhaien schwimmen. Das sind ja die gefährlicheren Haie. Klar, in so einem Ozean, da ist man als Schwimmer eigentlich das kleinste, das schwächste Glied in der Kette.
Ein leckeres
Häppchen.
Also das ist
nicht unbedingt das Schönste. genau, so fühlt man sich zumindest.
Sie persönlich interessieren sich ja auch besonders für die Wanderungsbewegungen von Tieren und wie sich eben diese Migrationen wandeln, auch in Reaktion auf Klima- und Umweltveränderungen. Was können wir Menschen denn daraus lernen? Was in puncto Anpassungsstrategien vielleicht?
Auch das. Wir können zum Beispiel sowas hernehmen wie den Kuckuck. Der Kuckuck wandert von von uns bis nach Angola oder von Moskau nach Angola, von der Mongolei bis nach Angola oder vom Kamtschatka über China, Indien, das Horn von Afrika nach Angola. Und überall, wo der Kuckuck auftritt, geht es der Natur gut. Das wissen wir, das ist der beste Anzeigeorganismus. Das heißt, wir können die hernehmen als Indikatoren, als unsere Kanarienvögel in der Mine sozusagen.
Die früher vor Gasaustritt gewarnt haben.
Genau. Oder wir können natürlich auch Tiere, die jetzt uns in bestimmten Gegenden über Klimawandel Aussagen machen, zum Beispiel Gänse in der Arktis, fragen, wie es dort im Frühjahr ausschaut. Wie können wir den Permafrost genauer bestimmen? Oder andersrum, wir können zum Beispiel sicherstellen, dass die Auerochsen, die oben in der Arktis die Büsche abfressen, dass es denen weiterhin gut geht, weil damit bleibt der Permafrost bestehen, weil die Rückstrahlung der Wärme schneller funktioniert. Das heißt, es bleibt kälter und damit gibt es keine Ausgasung von CO2 oder von Ammoniak.
Was auch wieder ein gutes Beispiel dafür ist, was ja eine Kernannahme von Ihnen ist, wie alles, Mensch, Tier, Pflanzen, alles miteinander in der Wechselbeziehung steht, ne?
Genau, und deswegen müssen wir jetzt auch für die ganzen Klimafragen die Tiere mit einbeziehen, weil die Tiere eigentlich die besten Helfer in unseren Systemen sind, um den Klimawandel zu verhindern. Zum Beispiel die Flughunde in Afrika pflanzen jede Nacht ungefähr 100 Millionen Bäume. Das ist wahnsinnig wichtig, weil wir dadurch natürlich CO2 festlegen und natürlich dann auch Bäume in Zonen pflanzen, in Savannen in Nordafrika, wo eben sonst niemand Bäume pflanzt, da traut sich keiner mehr hin. Das sind Bürgerkriegszonen, die Flughunde gehen da hin, schmeißen da die Samen raus, pflanzen Bäume und damit helfen sie uns, dass es den Menschen in Nordafrika besser geht. Also da gibt es ganz wesentliche Zusammenhänge, wo wir uns auf Tiere verlassen können, wenn wir mal verstehen, wie das alles wirklich funktioniert.
Jetzt setzt ihr Ihre ganze Arbeit, also Icarus, die Movebank, das Internet der Tiere, unglaublich viel internationale Kooperation voraus, ne? Also sie sind abhängig von anderen Forschern, von Genehmigungen, von Geldgebern. Da gibt es auch immer wieder Rückschläge, die haben Sie auch beschrieben in Ihrem Buch, sind einige gewesen. Aber besonders bitter dürfte für Sie ja das Aus in der Zusammenarbeit mit Russland gewesen sein, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022, weil die Icarus-Antenne, die die Daten der Tiersender jahrelang im All empfangen hat, die war am russischen Teil der internationalen Raumstation ISS installiert. Darum hatten sie jahrelang gekämpft, dann dieser Kriegsausbruch. Was hat der für ihr Projekt bedeutet?
Ja, das war zuerst mal ein absolutes Drama, natürlich zuerst mal für die Menschen in der Ukraine, aber dann natürlich auch für uns mit den Daten, weil wir gesagt haben, unter den Voraussetzungen wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Damit haben wir den Datenfluss gekappt, dann auch von russischer Seite haben die dann keine Daten mehr geschickt. Wir haben dann gedacht, das wäre das Aus für dieses globale Projekt, wo wir eben über das Internet der Dinge Daten über die ISS zu uns zurückschicken können und haben dann aber mit unseren Ingenieuren, vor allem aus den östlichen Bundesländern, die sind wahnsinnig gute Kommunikationsingenieure in Dresden und Leipzig, im Prinzip das ganze System auf einen kleinen Satellit, auf einen CubeSat umbauen können. Und jetzt sind wir so weit, dass wir dieses Riesensystem, das wir auf der ISS hatten, also eine 3 Meter lange Antenne, dass wir das jetzt in einem 10x10x10 Zentimeter großen Würfel und dann eben Würfelsatelliten hochschießen können. Der ist jetzt schon fertig, der wird gerade durchgerüttelt und durchgetestet.
Der soll Ende dieses Jahres sogar noch losgeschickt werden ins All, oder?
Ja, da hat sich jetzt im Launch ein bisschen was verzögert.
Also der geht, auch der ganz geht klassisch.
Der geht jetzt mit SpaceX im Frühjahr hoch nächstes Jahr. Aber ab dann gibt es das System wieder. Und dann wird es auch ausgebaut mit mehreren CubeSats und damit läuft es dann wieder.
Technisch gesehen haben Sie quasi aus der Not sogar eine Chance gemacht, ne? Also aus der Not heraus, dass der Datenfluss gekappt war von der ISS. Jetzt haben Sie ein viel kleineres, wendigeres System, ne?
Genau, also letztendlich hat uns das wahnsinnig viel geholfen. Also jetzt ist das, was vorher 100 Millionen gekostet hätte, im Bereich von 2 Millionen.
In Ihrem aktuellen Buch, da umreißen Sie noch eine weitere Vision, nämlich dass es in ein paar Jahren, ähnlich wie jetzt den Wetterbericht, auch eine Vorhersage geben könnte für uns alle, für uns Bürger, die auf Tierdaten basiert. Da fehlt mir persönlich jetzt gerade so ein bisschen die Fantasie. Was könnte denn so eine tierdatenbasierte Meldung sein, die hier jetzt für unsere Region oder für Deutschland relevant wäre?
Ja, also wir denken, dass eben genau im Internet der Tiere diese Informationen auflaufen, verarbeitet werden und dann in Echtzeit rausgegeben werden können. Das könnte zum Beispiel sein, die ganzen Eichelhäher und Spechte haben ein bestimmtes Waldgebiet verlassen, da ist es so trocken geworden, dass man da aufpassen muss, dass da der nächste Waldbrand kommt. Oder man kann sagen, wir wissen jetzt, wo der Wolf sich gerade aufhält, also die Schäfer in der Gegend bekommen jetzt eine WhatsApp-Nachricht, dass da was passiert. Also solche Sachen sind durchaus wichtig, um eben dieses Zusammenspiel zwischen Tieren und Mensch zu regeln, aber eben auch generell für uns als Menschen überall wichtig.
Also Sie halten es auch für realistisch, dass es so eine Tiervorhersage tatsächlich zeitnah geben könnte?
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Zusammenarbeit mit Tractive. Das ist eine Firma, die Halsbänder für Katzen und Hunde macht. Die haben insgesamt 1,2 Millionen von diesen Gerätschaften auf der ganzen Welt unterwegs. Und wir haben jetzt anonymisiert diese Daten analysiert und können daraus eben jetzt schon sehen, zum Beispiel, wann geht das Oktoberfest los, was passiert in München, wenn in der Allianz Arena Spiele sind, was machen die Katzen und Hunde, die können uns das vorhersagen. Mhm. Und das ist spannend, da können wir eben jetzt schon über die Haustiere Vorhersagen machen, die wir vor 2 Monaten nicht machen konnten. Wusste niemand.
Sie gehen ja ohnehin fest davon aus, dass die Menschheit bereit ist, mehr von der natürlichen Intelligenz der Tiere lernen zu wollen. Also dass wir wieder dahin kommen, dass wir uns als Teil der Natur verstehen. Dabei haben wir doch eigentlich bisher eher bewiesen, dass wir ziemlich sorglos so Raubbau mit der Natur betreiben. Also woher nehmen Sie Ihren Optimismus, dass wir da wieder mehr auf die Tiere schauen wollen?
Also ich nehme den Optimismus von meinen Kindern und von der nächsten Generation. Die verstehen das alle schon. Die wissen genau, dass wir wieder dahin gehen, wieder dahin kommen müssen. Weil das einfach erstens Spaß macht und zweitens schön ist und drittens wichtig ist. Und ich glaube, dass das als System, als Entwicklung nicht aufzuhalten ist. Gott sei Dank.
Martin Wikelski, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Honorarprofessor an der Universität Konstanz. Er arbeitet an einem Internet der Tiere, einem enormen Datenpool zum Verhalten von Tieren weltweit. Sein Buch The Internet of Animals, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können, ist dieses Jahr im Malik Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.